ins Weltall gestartet. An Bord einer Dragon-Kapsel hob die Robotikforscherin vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Der Start erfolgte mit einer Rakete des Unternehmens SpaceX. Rogge soll gemeinsam mit drei weiteren Forschern erstmals überhaupt die Polarregionen der Erde überfliegen. Die Mission ist für knapp 4 Tage geplant. Es soll an Bord mehr als 20 Experimente geben, darunter die ersten Röntgenaufnahmen im Weltall und die Zucht von Pilzen in der Schwerelosigkeit. Die Mission ist privat finanziert. Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen heute in kleineren Runden fortsetzen. Dazu sollen am Vormittag Unterarbeitsgruppen zusammenkommen, wie es aus Verhandlungskreisen hieß. Carsten Kühntop.
Gestern hatten sich die Chefverhandler der beiden Seiten in der CDU-Zentrale in Berlin getroffen. Dieser Kreis besteht aus 19 führenden Vertretern von CDU, CSU und SPD um die Parteivorsitzenden. Die Runde endete am Abend. Ob sie bei den Verhandlungen vorangekommen ist, wurde nicht bekannt. In dieser Woche wollen die drei Parteien Lösungen für offene Fragen suchen. Als größte Streitpunkte gelten die Finanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der irregulären Migration. Grundlage der Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen.
Die rechtsnationale französische Politikerin Le Pen hat das Urteil gegen sie als politisch motiviert bezeichnet. Es sei erfolgt, um ihre Kandidatur zur Präsidentenwahl 2027 zu verhindern, sagte Le Pen am Abend im französischen Fernsehen. Ein Gericht hatte sie und weitere Mitglieder ihrer Partei RN schuldig gesprochen, EU-Gelder missbraucht zu haben. Aus Paris, Julia Borutta.
Dieser 31. März 2025 sei ein verhängnisvoller Tag für die französische Demokratie, so Le Pen. Millionen von Wählern und Wählerinnen würden daran gehindert, die Kandidatin zu wählen, die sie wählen wollten. Und Le Pen setzte hinzu, ich wurde ausgeschaltet, aber in Wahrheit wurden Millionen von Wählern ausgeschaltet. Doch sie wolle sich nicht geschlagen geben, erklärte die dreifache Präsidentschaftskandidatin. An ihre Wähler und Wählerinnen gewandt, sagte sie, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nicht entmutigt, ich bin empört. Und diese Empörung ist ein umso größerer Beweggrund, meinen Kampf für die Franzosen fortzusetzen.
Das chinesische Militär hält nach eigenen Angaben ein großes Manöver rund um Taiwan ab. Neben der Marine seien darin auch Lufteinheiten und weitere Kampftruppen beteiligt, teilte ein Sprecher mit. Trainiert werde die Blockade wichtiger Gebiete und Seewege. Die Übungen zielten darauf ab, eine ernste Warnung an Taiwan zu senden. China betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz. In den vergangenen Jahren hat Peking seinen militärischen Druck verstärkt. Taiwan ist seit 1949 selbstverwaltet. Der Berliner Senat will heute eine umfassende Verwaltungsreform beschließen. Das Gesetzespaket gilt als zentrales Vorhaben der schwarz-roten Koalition. Es soll kommendes Jahr in Kraft treten. Ziel der Reform ist es, die Zuständigkeiten von Senat und Bezirken klarer zu regeln und so Doppelstrukturen und lange Planungen für Projekte zu verhindern. Um das Vorhaben im Abgeordnetenhaus zu beschließen, sind auch Stimmen der Opposition nötig, weil die Landesverfassung geändert werden soll. Linke und Grüne haben bereits Verbesserungsbedarf angemeldet. Das Berliner Sozialticket für Bus und Bahn ist von heute an deutlich teurer. Der Fahrschein kostet ab sofort monatlich 19 statt 9 Euro. Der Preissprung ist Teil der Haushaltssanierung des Senats. Aus Sicht der Berliner Linken befördert der Senat aus CDU und SPD damit die soziale Spaltung in der Stadt. Vor ein paar Jahren war das Sozialticket allerdings noch deutlich teurer. Erst Ende 2022 wurde der Preis von 27,50 Euro auf 9 Euro gesenkt. Starke Unwetter haben auf vielen griechischen Inseln zu Überschwemmungen geführt. Unter anderem auf Mykonos, Paros und Chios wurden vorübergehend der Autoverkehr verboten, weil Straßen überflutet waren. Beim Versuch, in Chios anzulegen, rissen die Tower einer Fähre die Poller vom Quai, berichtet eine örtliche Zeitung. Die Schulen auf den betroffenen Inseln bleiben demnach bis auf Weiteres geschlossen. Das stürmische Wetter soll noch mindestens heute andauern. In der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin in Heidelberg 86:90 verloren. Nach der 5. Niederlage in einem Pflichtspiel in Folge muss Alba um den Einzug in die Playoffs bangen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst wolkig und neblig, später freundlicher mit einigen Quellwolken, trocken bei maximal 15 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 6 Grad, in Adlershof 5. Eberswalde 5 in Lenzen minus 1 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebel- oder Hochnebelfeldern heiter bis sonnig und trocken bis 18 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Legal kiffen in Deutschland, das ist eine Streitfrage, die gerade mal wieder diskutiert wird, auch in den Koalitionsverhandlungen. Denn CDU und CSU, die haben schon im Wahlkampf klargemacht, was sie von dem Cannabisgesetz in Deutschland halten.
Dieses dämliche Cannabisgesetz, das muss weg.
Wir wollen das rückgängig machen, ja.
Genau ein Jahr alt wird dieses Cannabisgesetz heute. Und um sich da eine Meinung bilden zu können, schauen wir uns heute Morgen mal an, was es denn für konkrete Erfahrungswerte gibt in diesem Jahr. Was sagen Suchtforscher? Was sagt die Berliner Polizei? Wir hören gleich beide Positionen zu ihren Erfahrungen und ihren Erkenntnissen hier auf Radio 3. Fast so ein bisschen Reggae-Feeling drin in diesem Country-Stück von Eric Clapton, Hello Old Friend, hier auf Radio 3. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass Cannabis in Deutschland legalisiert worden ist. Bis zu 25 Gramm Cannabis darf man bei sich haben. Letztes Jahr am 1. April gab es viele Menschen, die das gefeiert haben, diese Legalisierung. Die finden, das macht den Konsum sicherer, das macht die Beschaffung sicherer. Andere haben das aber auch ganz anders gesehen, wie zum Beispiel die damalige brandenburgische Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU.
Die Straßenverkäufer, die Dealer im Park werden einen höheren Zulauf haben und die dahinterstehenden kriminellen Strukturen werden gestärkt werden, weshalb ich das auch mal ganz provokativ den Gesetzentwurf als Förderprogramm für die organisierte Kriminalität bezeichnet habe.
Ja, so Susanne Hoffmann von der CDU. Und es gibt auch Ärzte, die das kritisch sehen. Es gibt bei der Polizei kritische Stimmen. Und bei den Koalitionsverhandlungen ist das eben auch gerade ein strittiges Thema. Die Union will das Gesetz am liebsten wieder abschaffen. Aber was hat dieses Gesetz eigentlich konkret verändert? Was für Erkenntnisse kann man ziehen nach einem Jahr legalem Cannabis? Wir hören jetzt eine Perspektive dazu. Ich bin nämlich verbunden mit dem Sprecher der Berliner Polizei, mit Florian Naht, der auf fast 30 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, auch als Leiter der Brennpunktinspektion in der Innenstadt. Guten Morgen, Herr Naht.
Schönen guten Morgen, hallo.
Was für Auswirkungen hat die Cannabis-Legalisierung denn für Ihre Arbeit ganz konkret in diesem Jahr? Was ist anders geworden?
Na, wir sind ja letztlich als Polizei diejenigen, die das Ganze dann in dem gesetzlichen Rahmen, der uns gegeben wurde, umsetzen müssen. Das heißt, wir müssen nach dem neuen Konsum-Cannabis-Gesetz die neue Rechtslage anwenden. Und da fehlt uns natürlich momentan nach einem Jahr noch die Vergleichsgröße, denn in 2023 haben wir ja nach dem Betäubungsmittelgesetz strikt nur gearbeitet. Und jetzt ist sozusagen eine Teillegalisierung erfolgt und eine neue Gesetzeslage.
Mhm. Und in der Praxis, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf den Schwarzmarkt gucken, das war ja so eine Hoffnung, die man damit verknüpft hat, dass dann weniger Schwarzmarkt gibt, weniger Dealer im Park, stattdessen staatliche Kontrolle von Cannabis. Wie sieht das in der Praxis aus? Wie beobachten Sie das?
Na, zum einen, wenn wir von Schwarzmarkt sprechen, dann meinen wir in der Polizei immer kriminologisch das Dunkelfeld, das sogenannte. Das entzieht sich natürlich unserer Sicht und wir schauen natürlich vor allem aufs Hellfeld. Was wir leider nach einem Jahr feststellen können, ist, dass wir so gut wie gar keine Entlastung spüren durch diese Gesetzesinitiative, die dann halt neu in Kraft getreten ist, sondern wir haben tatsächlich einen erheblichen Anstieg von sichergestellten Mengen von Marihuana in der Stadt in 2024 gehabt.
Was ja aber dann gesetzlich legal und deshalb dann eigentlich gar kein Problem mehr für Sie sein sollte? Oder wie müssen wir das verstehen?
Ja, das wäre halt schön gewesen, wenn genau diese Intention des Gesetzgebers sich auf der Straße dann auch hätte bemerkbar machen können. Allerdings sprechen wir von illegalen Geschichten, die sich hier abgespielt haben. Also ganz konkret Straftaten. Wir haben knapp 6 Tonnen Marihuana in Berlin in 2024 sichergestellt. Das haben wir in so einer Größe lange nicht gehabt. Also zum Vergleich, in 2023 waren es gerade mal 1,6 Tonnen. Und das zeigt uns natürlich, dass insbesondere der illegale Bereich, also die Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, weiter hier zugenommen haben. Denn wir ermitteln im großen Teil hier dann wegen des illegalen Handeltreibens und nicht nur wegen Besitzes, was ohnehin zuvor auch nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist. Aber das sind hier konkrete Straftaten, die sich meistens dann in einem echt kriminellen Milieu abspielen. Und die Sicherstellungsmengen von 6 Tonnen sprechen da schon ihre Sprache.
Das spricht vielleicht auch dafür, dass die legalen Wege, an Cannabis zu kommen, vielleicht noch nicht so ausgebaut sind. Kann das sein?
Das ist auch eine Feststellung, die wir natürlich treffen. Wir vermuten das natürlich nur, weil wir sind für diese Art des Anbaus natürlich gar nicht mehr zuständig und verantwortlich. Das spielt sich ja im Gesundheitssektor ab. Mhm. Allerdings ist es natürlich von der Logistik, von der Beschaffung von Samen für diesen Anbau und dann von konkretem Schaffen von Kulturen, in denen sowas dann auch angebaut werden kann, vom Anbau über die Aufzucht bis dann hin zur Ernte ein erheblicher Zeitraum. Und das muss man natürlich auch erstmal einberechnen. Da kann man natürlich nach einem Jahr noch gar keine validen Zahlen zu abgeben.
Sie haben gerade die Gesundheit schon angesprochen, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt gewesen. Jugendschutz, hat man sich erhofft, dass der verbessert werden kann, dass man eben mehr Sicherheit hat. Was sind denn da Ihre Erfahrungen damit?
Ja, das ist natürlich ganz oder größtenteils natürlich im Bereich der Eigenverantwortung derjenigen, die das Konsum-Cannabis-Gesetz nun für sich in Anspruch nehmen und entweder selbst anbauen oder dann zu Hause auch dann diese Mengen von Cannabis für sich vorhalten. Da gilt dieselbe Regel wie bei allem. Also ob das jetzt Substanzen sind, die nach dem Betäubungsmittelgesetz der Gesetzgebung unterliegen oder ob es Alkohol ist oder schwere Medikamente, die irgendwo gelagert werden, die müssen natürlich immer sicher aufbewahrt werden. Die müssen dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall entzogen werden. Daran hat sich überhaupt nichts mit dieser Teillegalisierung geändert.
Und machen Sie die Erfahrung, dass mehr Minderjährige oder so jetzt Zugang zu Cannabis haben durch dieses neue Gesetz?
Na, also grundsätzlich ist Cannabis immer schon die Droge gewesen, die natürlich populär ist in ganz bestimmten Altersgruppen und speziell bei jugendlichen Heranwachsenden von uns auch in der Vergangenheit immer schon festgestellt worden ist, was natürlich insofern nicht ganz unproblematisch ist, weil diese Drogen natürlich auch eine Wirkung haben, insbesondere eine Wirkung aufs Gehirn haben, wenn der Wirkstoff dann psychoaktiv in Kraft tritt sozusagen im Gehirn. Und das ist für uns natürlich dann auch gesellschaftlich grundsätzlich ein Problem, aber polizeilich hat sich wenig geändert an dem, wie wir hier vorgehen müssen, weil Kinder und Jugendliche sind ja von dieser Legalisierung, von dieser Teillegalisierung explizit ausgenommen, immer schon gewesen und werden es auch immer sein.
Also Sie sagen, das illegale Feld, das ist sehr groß, es ist größer geworden. Was würden Sie denn sagen, wie kann eine geregelte Abgabe aussehen, mit der Sie dann gut umgehen können? Wie kann das geregelt werden? Oder sollte Cannabis tatsächlich wieder verboten werden? Kriegt man damit dann die Probleme besser in den Griff?
Es liegt nicht in unserer Entscheidungshoheit, darüber zu entscheiden, ob das wieder verboten werden soll oder nicht. Aber wir sind ja sozusagen als diejenigen, die der Gradmesser in der Öffentlichkeit und auf der Straße sind, mit Ermittlungen gegen ganz spezielle kriminelle Strukturen natürlich auch als Berater für Gesetzgebungsverfahren heranzuziehen. Und wir äußern uns ja auch dazu, ob jetzt über Berufsverbände, über Gewerkschaften oder über gesundheitspolitische Themen. Aber nichtsdestotrotz muss man das, glaube ich, sehr genau im Auge behalten, wie sich tatsächlich jetzt diese Teillegalisierung hier entwickelt und was man eventuell auch noch dazugeben kann, um es eventuell doch noch zu einem Erfolg werden zu lassen, weil momentan können wir dazu noch gar nichts richtig sagen, zumindest in einem Entlastungspunkt für uns ist da noch nichts zu spüren.
Das sagt der Sprecher der Berliner Polizei, Florian Naht, über die Erfahrung aus Berliner Polizeiperspektive, heute ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Naht.
Ich danke Ihnen. Tschüss, schönen Tag.
Und gleich fragen wir hier bei einem Suchtforscher nach, der dieses Cannabis-Gesetz von Anfang an evaluiert und was er aus psychologischer Sicht für Erkenntnisse mitnimmt, hören wir gleich hier auf Radio 3.
Have you seen my love anywhere? Can you tell him, please, that I still care? He used to climb the stair, and now I'm sitting here looking at the name. He said, hold on. Hold on, please hold on.
Oh,
for so long.
Da machen wir noch gerne weiter, wenn man so eindringlich gebeten wird. Hold On von Karen Casey hier auf Radio 3. Soll man in Deutschland legal kiffen dürfen? Da wurde sehr lange drüber gestritten in Deutschland. Vor einem Jahr ist dann das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten. Und jetzt geht der Streit weiter, auch in den Koalitionsverhandlungen. Die CSU möchte das Gesetz am liebsten wieder abschaffen. Wir schauen uns heute an, was für Auswirkungen die Legalisierung von Cannabis in Deutschland denn bisher gehabt hat in diesem Jahr. Wir haben gerade schon mit der Berliner Polizei gesprochen. Und jetzt bin ich verbunden mit dem Suchtexperten und Psychologen vom Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg, mit Jakob Mantei. Guten Morgen, Herr Mantei.
Guten Morgen, Herr Mayo.
Sie untersuchen wissenschaftlich, welche Auswirkungen das neue Cannabis-Gesetz in unserer Gesellschaft hat. Sie arbeiten mit anderen an einer Evaluation, die auch Teil des Gesetzes ist. Die Auswirkungen, die sollen erforscht werden und Sie tun das. Was für Auswirkungen genau nehmen Sie da in den Blick?
Ja, das Cannabis-Gesetz sieht glücklicherweise eine umfangreiche wissenschaftliche Begleitforschung vor, damit es im Zweifelsfall auch verbessert werden kann, basierend auf den Erkenntnissen dieser wissenschaftlichen Forschung. Und wir schauen uns genau den Kinder- und Jugendschutz an, den Gesundheitsschutz und die cannabisbezogene Kriminalität.
Und was für Erkenntnisse können Sie da ziehen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel über den Jugendschutz sprechen?
Der Jugendschutz, der ist ja maßgeblich dadurch definiert, dass wir uns fragen, haben Kinder und Jugendliche jetzt mehr oder weniger Zugang zu Cannabis und verändert sich der Konsum bei Jugendlichen? Aber dazu haben wir noch gar keine Datenlage.
Ah, okay. Zu was haben Sie denn Datenlagen? Also was sind Ihre Erkenntnisse? Wie hat sich Cannabiskonsum in Deutschland verändert in diesem Jahr?
Also wir haben im Prinzip Daten aus den ersten Monaten, sag ich mal, einem Dreivierteljahr nach der Legalisierung. Und da sehen wir ungefähr das, was wir auch vorher gesehen haben. Wir haben seit ungefähr 10, 15 Jahren einen ansteigenden Trend des Konsums. Und dieser hat sich jetzt entweder leicht fortgesetzt oder ist einfach ungefähr genau auf dem Niveau geblieben. Das heißt, wir sehen keinen sprunghaften Anstieg, den manche befürchtet haben, sondern quasi eigentlich ungefähr das, was wir auch schon vorher gesehen haben. Also die Legalisierung hat sich zumindest auf den Konsum von Erwachsenen wahrscheinlich nicht wirklich ausgewirkt.
Wir haben ja gerade von der Berliner Polizei gehört, dass sie in Berlin wohl im letzten Jahr deutlich mehr illegales Cannabis dann entdeckt hat. Also 6 Tonnen statt sonst 1,5 Tonnen. Also ein Riesensprung eigentlich, was das illegale Cannabis angeht. Haben Sie da auch irgendwelche Erkenntnisse dazu, irgendwelche Daten?
Also die Beschlagnahmungen der Polizei, die springen von Jahr und Jahr hoch und runter. Also da müssen Sie sich immer eigentlich die längeren Zeitreihen anschauen, bevor Sie da zu irgendwelchen Schlüssen kommen, weil das geht wirklich rapide hoch und runter und hängt maßgeblich davon ab, wie viel Glück die Polizei hat und in welchem Umfang sie auch ermittelt. Und das kann schnell mal hoch und runter gehen. Da würde ich jetzt aber auch wirklich nicht jetzt substanzielle Schlüsse darauf ziehen, ob sich der illegale Markt wirklich erweitert oder reduziert hat. Was aber relativ klar ist, nur ein kleiner Bruchteil des gesamten auf dem Markt verfügbaren Cannabis oder allgemein illegalen Drogen wird durch die Polizei beschlagnahmt. Also das ist immer nur, wie man so schön sagt, der Tropfen auf den heißen Stein. Mhm.
Sie sind ja Psychologe und Suchtforscher und eine große Sorge war ja, dass legales Cannabis vielleicht zu mehr Suchtphänomenen führt, zu mehr psychischen Schäden wie Psychosen, die durch Cannabis ja ausgelöst werden können. Haben Sie da irgendwas zu beobachten können in diesem Jahr?
Leider haben wir noch zu den Auswirkungen in Bezug auf den Suchtbereich noch gar keine Informationen. Also da warten wir tatsächlich noch auf die verschiedenen Routinestatistiken aus den Krankenhäusern, aus den Suchthilfeberatungsstellen. Was aber tatsächlich mir Sorgen bereitet, ist, dass nicht unbedingt mehr Cannabis gerade konsumiert wird, sondern wenn sich vor allem Personen dafür entscheiden, medizinisches Cannabis zu beziehen, dann ist das in der Regel sehr viel potenter, sehr viel wirkstoffreicher als das, was üblicherweise auf dem illegalen Markt bezogen wird. Und das geht in der Regel mit höheren Gesundheitsgefahren einher. Das bereitet mir ein wenig Sorge momentan und da müssen wir genau drauf schauen.
Okay, da muss man die Menschen eigentlich genau darauf einstimmen, was sie dann bekommen, wenn es dann plötzlich staatlich kontrolliert ist und vielleicht ganz anders wirkt, als das illegale Cannabis gewirkt hat. Sie sagen ja, erste richtig valide Ergebnisse können Sie erst im Herbst liefern ungefähr. Vorher ist der Zeitraum noch zu kurz, haben Sie ja gerade auch schon ausgeführt. Was würden Sie denn den Koalitionsverhandlungen mitgeben, wenn da jetzt gerade so heftig diskutiert wird und auch das Aus, das mögliche Aus des Cannabis-Gesetzes diskutiert wird?
Naja, als Wissenschaftler interessiert mich natürlich vor allem die Datenlage. Und auf der Grundlage würde ich auch immer empfehlen zu entscheiden. Also das Cannabis-Gesetz wurde ja nach ausführlicher Konsultation wissenschaftlichen Experten aufgesetzt und im Prinzip verfasst und sieht ja auch die Evaluation vor. Und ich würde eigentlich wirklich mich sehr freuen, wenn wir eine evidenzbasierte Politik machen könnten und basierend auf den Erkenntnissen Entscheidungen fällen und nicht jetzt einen Schnellschuss wagen und politisch entscheiden, das gehört abgeschafft oder nicht, weil momentan gibt es eigentlich keine wissenschaftlichen oder keine ausreichenden Daten, um zu beurteilen, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. Und da würde ich dann schon empfehlen, einfach mal ja noch ein paar Monate abzuwarten oder mindestens eigentlich 1-2 Jahre, sage ich immer, bevor man wirklich valide Schlüsse über die Auswirkungen des Gesetzes ziehen kann.
Das sagt der Suchtforscher und Psychologe Jakob Mantai vom Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg, das die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung in Deutschland untersucht und evaluiert. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für diese ersten Ergebnisse.
Gerne. Schönen Tag noch. Thank you.
Ja, die Bassklarinette, die sollte einfach noch viel öfter in Bands gespielt werden. Hier zu hören im Zusammenspiel mit dem Schlagzeug von Yusuf Days. Ist ein junger Musiker, der vor 2 Jahren sein erstes Album rausgebracht hat. Ein Album mit dem Titel Black Classical Music. Und so klingt das für ihn, die schwarze klassische Musik. Das war der Song Raisins Under the Sun.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr heute Morgen. Und wir schauen zur BBC, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien. Der hat offenbar Finanzierungsprobleme.
Nach eigenen Angaben steht die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Vereinigten Königreichs, die betreibt ja mehrere Hörfunk- und Fernsehprogramme und einen Internetnachrichtendienst, vor beispiellosen, das ist ein Zitat, Finanzierungsproblemen. Es heißt, ohne ein Eingreifen werde es schwierig sein, den aktuellen Anspruch und Umfang des Sendeinhalts aufrechtzuerhalten. Das hat der Sender gestern Abend in einem veröffentlichten Strategieplan für das kommende Jahr mitgeteilt. Der Sender erwartet Einnahmen von 1,2 Milliarden Euro umgerechnet, weniger als im Jahr 2010. Mhm. Das kann irgendwie doch nicht sein.
Die also auf jeden Fall viel weniger als 2010.
Genau. Die BBC hat nach eigenen Angaben schon erhebliche Schritte zur Erhöhung der Effizienz unternommen. Zum Beispiel gab es Kürzungen, es wurden 2000 Stellen abgebaut in den vergangenen 5 Jahren. Und naja, die BBC finanziert sich natürlich hauptsächlich durch Rundfunkbeiträge, die jeder Haushalt in Großbritannien zahlen muss. Und diese Zahlungen liegen jetzt seit 2 Jahren auf Eis, während die Inflation so stark angestiegen ist. Also das ist wohl das größte Problem.
Das hier ist Musik, die die allermeisten kennen. Und diese Ankündigung, die ist wirklich eine besondere, weil die Roboter oder das Model, das kann man in diesem Jahr tatsächlich wieder live erleben.
Ja, Wahnsinn. Kraftwerk kommen auf Tour. Endlich mal wieder. Letztes Mal, weiß ich noch, es war sofort ausverkauft. Und jetzt haben Kraftwerk eine große Europa- und Deutschland-Tournee angekündigt. Geplant sind Auftritte in 13 Städten in Deutschland. Das Auftaktkonzert soll am 11. November stattfinden, und zwar in Nürnberg. Weitere Auftritte sind dann in Hamburg, Berlin. Berlin wird am 9. Dezember sein. In der Heimatstadt der Band in Düsseldorf. Das wird am 14. Dezember sein. Und der Vorverkauf startet morgen schon. Also wer dahin möchte, morgen unbedingt bereithalten. Morgen um 10 Uhr startet der Ticketverkauf über Eventim. Also Kraftwerk live erleben. Ich glaube, man muss da ganz schön schnell sein.
Ja, wahrscheinlich. Morgen um 10. Wenn dann Radio 3 am Morgen zu Ende ist, muss man direkt an den Computer und sofort draufklicken.
Ja, vor den Nachrichten.
Vielleicht hast du Glück, Anne.
Ja.
Die Installation Scalar von dem Künstler Christoph Bauder und dem Musiker Kang Ding Ray, die ist um die Welt gereist und jetzt kann man sie wieder in Berlin bestaunen.
Ja, im Jahr 2018 war Scalar von Christopher Bauder hier in Berlin eingeweiht worden und das ist wirklich ein multidimensionales Erlebnis für alle Sinne. Ich habe das schon mal gesehen, also es wirft einem wirklich so ein bisschen um. Es ist eine audiovisuelle Kunstinstallation und da entstehen architektonische Skulpturen aus Licht. Die sind 45 Meter lang, 20 Meter breit, 10 Meter hoch, kinetische Objekte, synchronisiertes Licht und ein Mehrkanal-Soundsystem. Das wird alles ästhetisch ausgeklügelt miteinander verbunden. Nach der Erstaufführung in Berlin im Jahr 2018 wurde diese Installation dann in Amsterdam, Mexiko-Stadt, in Zürich und in Detroit gezeigt. Und Scalar kann jetzt bis 14. September auf dem Gelände des Museums Dark Matter im Ortsteil Rummelsburg erlebt werden. Geöffnet ist jeden Tag außer Montag, also heute kann man hingehen. Die Installation Scalar von Christopher Bauder, nichts wie hin.
Eine Empfehlung von Anne Spohr. Vielen Dank, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
In Berlin there's a project waiting. Monty Python, make a memory of the dead.
ihr über Berlin singt, diesen Song aber in Paris aufgenommen hat. City Lights Forever, hier auf Radio 3 um 7.38 Uhr. Wenn man an Liedermacher aus der DDR denkt, dann ist Wolf Biermann wahrscheinlich der Erste, der den meisten einfällt. Kaum ein Musiker ist mit der ganzen deutsch-deutschen Geschichte eigentlich so verbunden wie er. Die Ausbürgerung 1976, das war eine Zäsur. Und bis heute ist Wolf Biermann eine wichtige Kulturstimme im politischen Diskurs in Deutschland. Gestern hat Biermann ein Konzert gespielt im Gorki-Theater in Berlin. Ein Abend, an dem es aber nicht so sehr um die große Politik gehen sollte, sondern eher so um die großen Gefühle. Ach, die erste Liebe, so hieß dieser Biermann-Abend gestern. Lieder als Seelenbrot in finsteren Zeiten waren angekündigt. Und Wolf Biermann war da nicht alleine, sondern stand da mit seiner Ehefrau Pamela Biermann auf der Bühne. Unsere Theatergitterin Barbara Behrendt, die hat das Konzert gestern gesehen. Barbara, ein Abend über die Liebe, gesungen von dem Ehepaar Biermann. Haben die beiden tatsächlich Liebeslieder gesungen?
Ja, das haben sie. Mit der Liebe fing es an. Die Liebe, sagte Wolf Biermann, ist für ihn die Voraussetzung, es überhaupt auf dieser Welt auszuhalten. Und die Liebeslieder hatten dann aber immer auch mit Krieg und Frieden zu tun. Also zum Beispiel Le Temps des Cerises, eine Liebesschnulze, wie Biermann sagt, die aber dann von der Pariser Commune zum Protestlied umgedeutet wurde. Und auch der Titelsong Ach, die erste Liebe vom russischen Regimekritiker Bulat Okudschava handelt zwar auch von der ersten, zweiten, dritten Liebe, aber eben genauso vom ersten, zweiten, dritten Krieg. Hören wir mal.
Ach, der erste Krieg, da ist keiner schuld. Und beim zweiten Krieg, da hat einer schuld. Doch der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld.
Der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist ja meine Schuld, meine Mordsgeduld.
Ja, und dass Biermann gar nicht auf der Bühne stehen kann, ohne politisch zu werden, das war schon bei der Begrüßung klar.
Ich lebe noch, pardon, will sagen, bin noch nicht tot. So sieht man sich wieder, nur 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und so kurz vor dem Dritten.
Ja, so spielt man also bei seiner Begrüßung und die Songs, die du jetzt angesprochen hast, Barbara, das waren jetzt keine eigenen, aber sie haben auch eigene Lieder gesungen?
Ja, haben sie auch. Zum Beispiel, wann ist denn endlich Frieden, wo es ja darum geht, dass es nicht die Ketten sind, die den Menschen fesseln. Es ist der Mensch, der den Menschen bedroht. Aber es war schon mehr eine musikalische, historische, politische Zeitreise vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in Biermanns Zeiten mit sowjetischen Soldatenliedern, mit jiddischen Volksliedern, mit Brechts Kinderhymne. Und das Schöne ist, dass die Biermanns diese Lieder eben nicht nur singen, sondern ihre Geschichte immer mit erzählen und sie ins Weltgeschehen verorten. Und dadurch wird so ein Abend dann auch zu einer groß aufgefächerten Geschichtsstunde.
Jetzt haben wir gerade so vom Krieg gehört und so große allgemeine politische Themen sozusagen, aber wurde es auch nochmal ganz konkret politisch zur heutigen Zeit?
Ja, also diese Hinführungen zu den Liedern, die waren schon auch immer dezidiert politisch. Ein Lied hat Pamela Biermann jenen Freunden in Israel gewidmet, die für die Demokratie in ihrem Land kämpfen. Sie hat aber auch das Leid der PalästinenserInnen beklagt und Wolf Biermann hat sein eigenes Lied Soldat, Soldat folgendermaßen kommentiert.
Ich kann doch gar kein Pazifist sein, konnte ich nie sein. Ich lebe doch überhaupt nur, weil Soldaten gekämpft haben gegen dieses Heil-Hitler-Volk. Und wenn sie es nicht gemacht hätten, würde ich doch gar nicht leben als kleines Juden- und Kommunistenkind. Wir wissen schon den Unterschied zwischen Verbrecherkriegen und Verteidigungskriegen. Das ist nicht dasselbe.
Ja, da gab es viel Applaus, da ging es also um Russland und die Ukraine, aber es ging auch um die Demokratie in Deutschland. Hören wir da nochmal.
Wir müssen aufpassen, dass wir dieses AfD-Sprech nicht übernehmen. Wir leben in einer wunderbaren Demokratie.
Wunderbar ist ein bisschen übertrieben.
Doch.
Lebendige, darauf können wir uns einigen. Wir müssen auch Kompromisse schließen.
Auf jeden Fall sollen wir uns das nicht zerreden lassen von diesen Leuten. Das soll nicht passieren. Und deswegen singen wir jetzt auch.
Dann singe ich auch mit dir zusammen.
Als vorletztes Lied.
Sonst nicht.
Brechts Kinderhymne.
Anmut spart nicht noch Mühe.
Leidenschaft nicht noch Verstand.
Also Politik, Musik, Unterhaltung, man hat schon das Gefühl, dass die ziemlich in Verbindung sind, auch mit dem Publikum. Man hört immer wieder, dass es Reaktionen gibt. Wie war die Stimmung denn gestern?
Also die Stimmung war wirklich das Schönste, weil man trotz ausverkauftem Saal das Gefühl hatte, es hat sich vielleicht gerade ein bisschen übertragen, man sitzt bei den Biermanns im Wohnzimmer. Mhm. Die gehen so entspannt und liebevoll miteinander um, als würden sie da mit Freunden ums Lagerfeuer sitzen. Da geht's nicht um musikalische Perfektion. Also Biermann verspielt sich, der fängt auch nochmal von vorne an, dann bricht ihm ein Fingernagel ab, was für seine Art des Gitarrespielens echt hinderlich ist. Was macht er? Er holt allen Ernstes die Nagelfeile raus. Und seine Frau muss eine Geschichte erzählen, während er feilt. Und das wirkt gar nicht kokett oder peinlich, sondern einfach extrem menschlich und komisch natürlich auch. Er hat immer mal mit Joachim Gauck in der ersten Reihe kurz gesprochen. Marianne Birtler saß da auch. Und ein schöner Moment war auch, als er bei einem Lied dann durcheinander kam und sagte, also am besten kann dieses Lied sowieso Matti Geschonnick singen, der Filmregisseur. Und der kommt dann tatsächlich spontan, soweit ich das beurteilen kann, auf die Bühne und singt mal eben dieses sowjetische Soldat. Also das war ein Abend, der ein ganzes Jahrhundert aufgeblättert hat und gerade in der Traurigkeit der Lieder, also in diesem die Dinge nicht schön färben, dann auch tröstlich war, ein echtes Ereignis. Also ich glaube, jeder hier war froh, zu dieser schönen Publikumsgemeinschaft zu gehören und natürlich lange, lange Standing Ovations und ein Wolf Biermann, der kaum von der Bühne zu kriegen war.
Ein echtes Ereignis. Wolf und Pamela Biermann beim Konzert gestern im Gorki-Theater. Ach, die erste Liebe. Und da fragt man sich ja, Barbara, kann man das nochmal sehen?
Also am Gorki-Theater nicht, aber soweit ich weiß, gibt es über Deutschland verteilt noch einige Konzerte, aber nicht in Berlin.
Kann man recherchieren und dann vielleicht Wolf und Pamela Biermann auch selber nochmal live erleben. Barbara Behrendt war gestern bei uns im Gorki-Theater. Vielen Dank dir, Barbara.
Sehr gerne.
Singing, Ein Klassiker des New Jazz, Bossa Nova, Trip Hop, Thievery Corporation, zusammen mit der brasilianischen Sängerin Bebel Gilberto, So Com Voce, hier auf Radio 3. Was für eine Meldung gestern. Marine Le Pen, Fraktionsvorsitzende des rechtsnationalen Rassemble National und aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin in Frankreich, darf sich 5 Jahre lang um kein politisches Amt mehr bewerben, wegen Veruntreuung von EU-Geldern. So hat es ein Pariser Gericht gestern entschieden und betont, das hat nichts mit Politik zu tun, sondern eben mit Gesetzen. Aber Le Pen bezeichnete diese französische Entscheidung als politisch motiviert.
Je suis éliminée, mais en réalité ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons.
Sie sagt, ich wurde ausgeschaltet, aber in Wahrheit wurden nicht nur ich, sondern Millionen von Wählern ausgeschaltet. Das hat sie gestern gesagt. Sie sagt, den Richtern sei es vor allem darum gegangen, sie eben auszuschließen von den Präsidentschaftswahlen 2027. Und sie hat angekündigt, sich weiterhin politisch zu engagieren.
Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisée, je suis comme vous, scandalisée. Je suis comme vous, indignée, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux.
Also sie sagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nicht entmutigt, ich bin genau wie Sie empört. Und diese Empörung ist ein umso größerer Beweggrund, jetzt meinen Kampf für die Franzosen fortzusetzen. Scheint also, dass dieses Urteil der Beginn eines langen Kampfes zu sein scheint in Frankreich. Und wir fragen uns gleich, ist dieses Urteil gegen Marine Le Pen richtig? Darum geht es in unserer Frage des Tages. Gleich hier nach 8 bespreche ich dann mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi hier auf Radio 3.
Talk to me, CT. By and trying to imitate those who are older, those who are colder, suddenly embarrassed by your age. Bigger blessing, girl, is being young. The power of not knowing where you belong. I try so hard to keep it, not to lose that secret, waiting for someone like you to come along.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese. Der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Buttings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am 8. April um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Berlinerin Rabea Rogge ist die erste deutsche Frau im Weltall. Die Elektroingenieurin ist in der Nacht in Florida an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX zu einem knapp viertägigen Flug um die Erde gestartet. Die insgesamt vierköpfige Crew ist auf einer neuen Umlaufbahn unterwegs und überfliegt die Polarregionen. An Bord sind mehrere wissenschaftliche Experimente geplant. Die Mission ist von einem Milliardär finanziert. Der frühere Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Wörner, sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommerzialisierung sei die Zukunft der Raumfahrt, sie dürfe aber nicht zu einem Weltraumtourismus führen.
Wir wissen natürlich, dass jeder Start einer Rakete auch eine Belastung der Umwelt ist. Insofern hoffe ich, dass wir da nicht anfangen, jetzt die Kreuzschiffe ins Weltall zu verlegen und damit ähnliche Wirkungen zu haben. Raumfahrt brauchen wir für Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation und auch für Forschung, aber vielleicht nicht so ausgeprägt für Tourismus.
Der ehemalige ESA-Chef Jan Wörner. Union und SPD wollen ihre Koalitionsverhandlungen heute in kleineren Runden fortsetzen. Dazu sollen am Vormittag Unterarbeitsgruppen zusammenkommen, wie es aus den Verhandlungskreisen hieß. Carsten Kühntopp.
Gestern hatten sich die Chefverhandler der beiden Seiten in der CDU-Zentrale in Berlin getroffen. Dieser Kreis besteht aus 19 führenden Vertretern von CDU, CSU und SPD um die Parteivorsitzenden. Die Runde endete am Abend. Ob sie bei den Verhandlungen vorangekommen ist, wurde nicht bekannt. In dieser Woche wollen die drei Parteien Lösungen für offene Fragen suchen. Als größte Streitpunkte gelten die Finanzen, die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung der irregulären Migration. Grundlage der Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben sich dagegen ausgesprochen, einen Feiertag zu streichen. Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland-Latzel sagte der Rheinischen Post, es sei zwar gut, in die Zukunft zu investieren, Feiertage seien aber wichtig für die Gemeinschaft. Der Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz KOP betonte, christliche Feiertage prägten die Kultur und Tradition des Landes. Handwerkspräsident Dietrich hatte vorgeschlagen, einen Feiertag zu streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln.